Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Am Berliner Ensemble hat das Multitalent Axel Ranisch gemeinsam mit seinem Mann Paul Zacher eine Familienkomödie im Angebot. Mutti, was machst du da? Und Muttis gibt's mehrere in diesem Stück. Eine spielt BE-Star Constanze Becker.
Weißt du noch, Heiligabend, wie lecker es da roch? Wir hatten alles fertig, nur ein Tannenbaum fehlte noch. Jörg sprach, nicht so schlimm, den hole ich uns im Nu. Und ich sagte, prima, ich wusste ja nicht, wozu. Nach Stunden ohne Anruf, es war inzwischen Nacht, hat er zwar keinen Tannenbaum, doch 8 Freunde mitgebracht. Die waren alle lustig und hatten einen Tee. Und während Jörg aufs Bett fiel, stürzten die sich aufs Buffet.
Mutti, was machst du da? Die Uraufführung am BE ist unser erstes Thema. Dann empfehlen wir einen Arte-Film, in dem israelische und palästinensische Künstlerinnen und Künstler zum aktuellen Nahostkrieg Stellung beziehen. Titel: Meinen Hass bekommt ihr nicht. Gegen Ende der Sendung endet dann voraussichtlich auch Armin Petras langer neuer Theaterabend in Cottbus, eine Heimattrilogie, die in Ostdeutschland spielt. Axel Ranisch ist ein Multitalent. Als Autor und Regisseur, Schauspieler und Produzent schreibt und filmt er, inszeniert Opern oder macht bei uns hier im Programm zusammen mit David Striso den genialen Klassik-Podcast. Jetzt präsentiert das Berliner Ensemble Ranischs erstes Theaterstück. Das hat er gemeinsam mit seinem Ehemann Paul Zacher entwickelt. Mutti, was machst du da? Aus der Uraufführung am Berliner Ensemble kommt für Fazit André Mumot. Hallo, guten Abend.
Hallo.
Mutti, was machst du da? Ist dieser Abend überschrieben? Was erzählen Axel Ranisch und Paul Zacher?
Ja, eigentlich ist es so ein bisschen wie so eine Art Vorabendserien, Liebes- und Familiengeschichte. Das kennen wir ja auch. Er hat ja auch selber gerade erst seinen Roman Nackt über Berlin zu einer sehr erfolgreichen Serie gemacht. Man hat das Gefühl, ähnlich ist das auch hier entwickelt. Es geht wieder wie üblich bei ihm eigentlich. Es geht um zwei junge, schwule Männer, die sich kennenlernen und verlieben. Es geht aber auch um nicht vorhandene Väter und um die neurotisch-burschikosen, aber eben auch sehr liebesfähigen Mütter. Die spielen eine sehr große Rolle. Und es geht darum, dass eben diese zwei Studenten, die sich da wieder begegnen nach langer Zeit und sich verlieben, versuchen, in eine gemeinsame Wohnung zu ziehen. Und das gestaltet sich etwas schwieriger als anfangs gedacht.
Also Familienprobleme und die Schwierigkeit für jede Liebes- und Lebenskonstellation, die richtige Wohnung zu finden. Werden diese Themen ernsthaft verhandelt?
Naja, es spielt schon eine Rolle, weil eigentlich alle Figuren an diesem Abend auf Wohnungssuche sind oder ihre Wohnung aufgeben müssen und sich eine neue Wohnung nicht leisten können. Das Ganze spielt übrigens in Berlin-Lichtenberg, also weit ab von dem schicken Hipster-Berlin. Das betrifft auch die ganze Inszenierung. Es gibt auch eben zum Beispiel eine demente Großmutter, die muss auch aus ihrer Wohnung raus und man weiß nicht, zieht sie jetzt mit dem Enkel zusammen oder nicht. Das spielt eine Rolle. Das ist durchaus ernsthaft, aber nicht in einem klassisch sozialkritischen Sinn in diese Inszenierung gebracht. Das ist kein intellektueller Konzeptionsabend, der irgendwie tief in die Gesellschaft hineinschaut, sondern es ist ein Abend, der sich ganz bewusst um das Gefühlsleben der Figuren im Wesentlichen kümmert. Und dazu gehört, und das wird sehr ernsthaft behandelt, auch da die Tatsache, dass eine der beiden jungen Männer eine bipolare Störung hat, das wird im Laufe der Handlung bis zum Selbstmordversuch führen und dann auch durchaus mit einem tieferen Blick auf dieses Problem behandelt.
Den anderen jungen Mann spielt Stefanie Reinsperger, den Sohn Anton, der sich endlich eben verliebt hat, doch schwer enttäuscht wird, weil der Auserkorene nicht nur krank ist, sondern vor allen Dingen, weil er hoch verschuldet ist.
Ich wollte einfach nur einen Mann. Ich wollte endlich einen Mann haben. Und ja, ich wollte auch einmal geliebt werden. Und ich wollte Sex und Kuscheln und Liebe und Zärtlichkeit und Romantik. Und ich wollte meine Arme umwerfen. Aber ich wollte doch nicht so eine Scheißkrankheit.
Wir sagen nicht Krankheit, wir sagen Störung.
Im Arsch! Und zwar gar nicht für den Rest meines Lebens. Wenn der das für immer hat, dann hab ich das ja auch.
Stefanie Rheinsberger kann sich mal wieder voll verausgaben. Heute hier spielt sie einen schwulen Mann. Nehmen Sie Rheinsberger die Rolle ab?
Naja, das ist tatsächlich ein bisschen mein Problem mit dem Abend gewesen, gerade auch am Anfang der Inszenierung, weil diese beiden Männer, die sich da verlieben, auch sehr intensive Liebesszenen miteinander haben. Und Stefanie Rheinsberger macht das natürlich fabelhaft. Sie macht es auch wahrlich nicht zum ersten Mal. Sie hat den Baal gespielt am Berliner Ensemble und vor allen Dingen auf fantastische Weise Thomas Bernhards Theatermacher. Das ist eine hinreißende Interpretation, die sie da abgeliefert hat. Hier spielt sie eben dieses junge, schwule Mauerblümchen, das endlich zum ersten Mal tatsächlich mit einem Mann eine Liebesgeschichte erleben darf. Da muss ich sagen, dass ich es mir doch fast gewünscht hätte, da tatsächlich auch mal zwei schwule Männer auf der Bühne oder zwei männliche Schauspieler auf der Bühne zu sehen, die diese schwule Liebe repräsentieren, weil es eben auch sehr innige, sehr intensive Szenen gibt. Und wir haben sowas auf der Bühne leider immer noch nicht sehr häufig zu sehen bekommen. Jetzt sind wir sozusagen in der Diversität schon einen Schritt weiter und lösen die Geschlechterrollen wieder auf. Ich habe aber zwischendurch gedacht, ich sehe doch wieder leider eine Frau und einen Mann auf der Bühne Liebesszenen spielen, was grundsätzlich großartig ist. Aber in diesem Fall hätte ich es mir doch fast eher gewünscht, tatsächlich, man hätte da zwei Männer besetzt.
Und wie ist es in dieser anderen queer besetzten Rolle, die Oma?
Die Oma wird gespielt von Thilo Ness. Das hat mir wiederum wunderbar gefallen. Das macht er einfach fabelhaft. Das ist eine komödiantische Glanzleistung, finde ich, weil er dieser dementen alten Frau, die eine sehr wichtige Rolle spielt in dem Stück, große Würde gibt. Er überzieht es nicht, die Komik, die er da in die Rolle hineinbringt, und er schafft es, dass man diese Frau auch tatsächlich total mag und dass man sich auch für sie interessiert, wenn sie da auch zum Teil durchs Publikum geistert und ihren Weg nicht zurück auf die Bühne findet. Das ist ein schöner Moment, und es gibt noch eine interessantere Besetzung, nämlich, dass Jonathan Kempf den Hund Blümchen spielt, und das macht er auch ganz fabelhaft. Das ist eine sehr schöne Idee, eine der vielen schönen kleinen Ideen dieser Inszenierung.
Immer wieder gibt es auch Musik. Am Anfang haben wir ja schon Constanze Becker singen hören. Ja. Macht Axel Ranisch Operette?
Nein, das macht er nicht. Aber dieser Anton Hartwigsen, den Stefanie Rheinsberger spielt, der studiert Musik. Und deshalb darf da viel gesungen und auch gespielt werden. Und diese musikalischen kleinen Momente und Lieder gehören wirklich zu den charmantesten Augenblicken dieser Inszenierung. Am schönsten eigentlich fast kurz vor Schluss, wenn Thilo Nest als Oma am Klavier spielt und Constanze Becker dazu Blockflöte spielt. Das hat dann auch Szenenapplaus gegeben. Das ist ein hinreißender Moment. Insgesamt ist das ein grundsympathischer, sehr entwaffnend, unabgehärteter Abend. Das muss man wirklich sagen. Das hat mit dem coolen, hippen Berliner Theater auch überhaupt nichts zu tun. Trotzdem hätte mir es doch gefallen, wenn es ein kleines bisschen weniger harmlos gewesen wäre. Insgesamt ist das doch sehr brav, und vielleicht muss Axel Ranisch da beim Theater noch mal ein ganz kleines bisschen mehr zulegen.
André Mumert über ein Theaterstück von Axel Ranisch und Paul Zacher am Berliner Ensemble. Mutti, was machst du da für dieses Jahr? Sind alle Vorstellungen ausverkauft, aber morgen früh um 10 startet der Vorverkauf für den Januar. Was kann Kunst dem Hass entgegensetzen? Darum geht's in einem neuen Arte-Film. Der Hamas-Terror vom 7. Oktober und der anhaltende Nahostkrieg erschüttern die Welt. Auch die europäischen Gesellschaften stehen vor einer Zerreißprobe. Wie reagieren jüdische und palästinensische KünstlerInnen in Tel Aviv, Paris und Berlin? Zum Beispiel der Rapper Ben Salomon.
Die Lage hier ist alarmierend. Mich daran zu gewöhnen ist keine Alternative, doch sie sagen mir:
Gewöhn dich dran, wenn wieder Nazis marschieren und die Menschen jede Warnung ignorieren. Sie sagen mir: Gewöhn dich dran, wenn sich Migranten weiter radikalisieren.
Der Rapper Ben Salomon aus Berlin hat schon früh Erfahrung mit Antisemitismus gemacht.
Als ich 11 Jahre alt war und tatsächlich das allererste Mal dann in meinem Leben hier in Deutschland antisemitisch angegriffen wurde, als jemand erfuhr, dass ich eben Jude bin und dass ich aus Israel komme. Und das war deshalb so konkret und erschütternd für mich, weil das war halt nicht irgendein Fremder, jemand, den ich nicht kannte, irgendein Nazi oder so etwas, sondern es war tatsächlich damals mein allerbester Freund.
Ben Salomon rappt gegen Antisemitismus, geht in Schulen, spricht mit Jugendlichen. In Israel geboren, ist er in Berlin zu Hause. Doch das Massaker der Hamas vom 7. Oktober hat alles verändert.
Ich hasse niemanden. Aber ich bin wütend. Ich bin wütend darüber, dass Hamas und Terrororganisationen dieser Art verharmlost werden. Ich bin wütend über die soziale Kälte und über die Empathielosigkeit gegenüber der Erfahrung von Jüdinnen und Juden.
Ich und alle anderen hier stehen immer noch unter Schock. Dieser Krieg und diese Attacke betrifft uns alle,
sagt die israelische Fotografin Iris Hasid. Seit Jahren arbeitet sie mit palästinensischen Frauen in Tel Aviv, deren Leben sie künstlerisch begleitet.
Ich glaube fest daran, dass Kunst Hass überwinden kann. Und wenn man sich persönlich kennenlernt, verschwinden Gegensätze. Man verbindet sich einfach als Mensch.
Das Trauma meiner Familie fing eigentlich im Jahr 1948 an, als der erste arabisch-israelische Krieg stattgefunden hat, mit der Staatsgründung Israels und der darauffolgenden Flucht und Vertreibung von 700.000 plus minus PalästinenserInnen. Da sind meine Großeltern geflohen.
Die Schriftstellerin Joanna Osman, Tochter einer Deutschen und eines Palästinensers, schreibt über die Geschichte ihres Vaters und seiner Familie. Sie hat palästinensische und israelische Freunde, trauert um die Opfer in Israel und um jene in Gaza.
Jetzt müssen wir unbedingt, weil die Welt so hart ist, unbedingt Weichheit zeigen.
Si on me montre une photographie d'un carnage,
wenn ich das Foto eines Massakers sehe, zieht mich das in den Abgrund. Es blockiert mein Denken. Zeichnen ermöglicht mir, von den Emotionen zum Denken zu kommen. Ich habe mich immer für die Nuancen, für das Verbindende zwischen den Menschen eingesetzt. Aber im Krieg wird alles zum Konflikt und alles wird dämlich. Aber das Zeichnen hilft mir, weniger Meinungen zu haben, sondern ich beobachte mehr und komme der Realität so vielleicht näher.
Sagt der französische Comicstar Joan Sfar. Er zeichnet die von der Hamas entführten Kinder mit weit aufgerissenen Augen. Er hofft auf Mitgefühl und fragt sich, wie er als Künstler, als Zeichner zum Dialog beitragen kann.
Viele glauben, wenn sie mit den Opfern der einen Seite mitfühlen, betrügen sie die andere Seite. Frieden wird es nur geben, wenn der gegenseitige Respekt wieder da ist. Und Respekt bedeutet Empathie. Auch mit der anderen Seite mitzuleiden. Und das ist überhaupt nicht einfach.
Meinen Hass bekommt ihr nicht. Christoph Schäffer über die neue Produktion der Redaktion Twist bei Arte. Sie läuft am morgigen Sonntag um 10 Uhr morgens im linearen Fernsehprogramm und steht schon jetzt in der Arte Mediathek. Industriearbeiter, Arbeitslose und Kriegsversehrte, aber auch Prostituierte, Intellektuelle, der neue Mann, die neue Frau. Zu Zeiten der Weimarer Republik werden Aufruhr und Emanzipationsbestrebungen gleichermaßen in der Kunst sichtbar. Die Künstlerinnen und Künstler der neuen Sachlichkeit machen sie zum Sujet ihrer Bilder. Auch Film und Fotografie, Zeitschriften und Werbung stürzen sich auf diese neuen Bilder, rufen dazu auf, sieh dir die Menschen an. Und das ist dann auch der Titel der neuen Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart. Rudolf Schmitz hat sich die Typen der damaligen Zeit angeschaut.
Die Gestalt deiner Freunde, deiner Vorgesetzten und Untergebenen verrät dir ihren Charakter, heißt es im Untertitel des 1930 in Stuttgart erschienenen Buches des Mediziners Gerhard Wenzmer. Sieh dir die Menschen an, war ein Bestseller in der Weimarer Zeit. Er typisierte Menschen anhand äußerer Merkmale. Ich muss sie malen, sie repräsentieren eine ganze Zeitepoche, soll entsprechend der Maler Otto Dix zur einflussreichen Journalistin Silvia von Harden gesagt haben. In dem berühmten Porträt stellt er sie dar mit Kurzhaar-Scheitelfrisur, mit Monokel, Zigarettenspitze, einem Cocktail, in einem orangenen Hängekleid, androgyn und ziemlich herrschsüchtig, mit der Autorität eines Gedankenmenschen, wie es damals hieß. Und da gab es wenig Unterschied zwischen den Geschlechtern. Kurator Dirk Höhne.
Bei uns in der Ausstellung ist das sehr schön erkennbar an der Gegenüberstellung von Otto Dicks Abbildnis der Journalistin Silvia Harden und Käthe Dien Bitz Selbstporträt aus der Kunsthalle Rostock. Auf der einen Seite hat man Otto Dicks, also den männlichen Blick auf eine emanzipierte Frau, und auf der anderen Seite mit Käthe Dien Bitz ein Selbstporträt einer Malerin, die eben auch mit kurzen Haaren sehr modern wirkt und sich natürlich auch diese Gesten und diese modischen Accessoires, die normalerweise männlich gelesen sind, aneignet.
Selbstverständlich verhandeln die über 100 neusachlichen Werke, Gemälde, Zeichnungen, Aquarelle, vorwiegend Großstadtphänomene. Denn vor allem dort, sprich in Berlin, wurden die neuen Typen sichtbar, wurde die Gleichzeitigkeit von Glanz und Elend, von Emanzipation und brodelnder Reaktion augenscheinlich. Eine Straßenszene von Georges Gross zeigt die Arroganz und Fühllosigkeit der Epoche. Den blasierten Bourgeois, der teilnahmslos am Kriegskrüppel vorbeigeht, die selbstbewusst stolzierende Dame mit dem Pelzschal, den Haifischkapitalisten mit der Zigarre. Und immer wieder als Close-up Gesichter von Prostituierten, von Kriegsversehrten, von Arbeitslosen, nah, direkt, konfrontativ. Museumsdirektorin Ulrike Groß.
Deshalb steht in der Tat das Gesicht, die Physiognomie im Vordergrund. Uns war dabei auch wichtig, nicht nur bekannte Künstler wie George Gross oder Christian Schad und Otto Dix zu zeigen, sondern wir haben auch sehr viel zu Künstlerinnen recherchiert und zeigen deshalb Werke von 22 Künstlerinnen, sehr viele aus Privatbesitz, die auch noch nie so gezeigt worden sind.
Typisierung ist ambivalent. Einerseits neue Sichtbarkeit, andererseits Stereotypie. Malerinnen wie Grete Jürgens oder Jeanne Mammen neigen weniger zur karikaturhaften Überzeichnung, wie sie bei Otto Dix oder Georges Gross zum Markenzeichen wird. Eindrucksvolle Kohlezeichnungen von Paula Lauenstein zeigen tuberkulosekranke Frauen mit eingefallenen Gesichtszügen und großen, anklagenden Augen. Großes Thema der Zeit ist die homosexuelle, die lesbische Liebe. Mit der Zeitschrift Freundin gibt es sogar ein lesbisches Magazin, das auch Transgender-Themen verhandelt. Überhaupt sind es die Kontextboards, wie junge KuratorInnen heute sagen, also kommentierende Materialien wie illustrierte Werbebroschüren, Filmstar-Fotos, populärwissenschaftliche Bücher, die in dieser Schau den zeitgeschichtlichen Hintergrund neusachlicher Typenporträts beisteuern. Das macht die Stuttgarter Ausstellung mit all ihren verhandelten Debatten äußerst zugänglich. Schließlich führt eine Installation der in Berlin lebenden Autorin und Künstlerin Semil Şahin in die Ängste der Gegenwart. Sie lässt Roboterhunde durch den Raum trippeln, die gesichtserkennende Aufnahmen von BesucherInnen machen sollen. Die landen dann nach anonymisierenden Filterprogrammen bei TikTok. Aufdeckung von Überwachungstechnik durch künstliche Intelligenz bei gleichzeitiger Wahrung des Persönlichkeitsrechts. Semil Şahin.
Ich beschäftige mich schon länger mit meiner Arbeit generell mit dem Thema von Überwachung und Sicherheit und wie Staaten darauf reagieren, wie das Militär darauf reagiert.
Heute, so die Botschaft, gehen die Gefahren der Typisierung von Roboterhunden und künstlicher Intelligenz aus. Zu richtiger Beklemmung allerdings wollte diese Installation nicht führen. Dazu waren die technischen Probleme zum Zeitpunkt der Besichtigung noch zu groß. Doch zweifellos kann eine solche Begegnung mit Maschinenaugen die Gewissheit nähren, dass Typisierung heute gefährlicher ist als jemals zuvor.
Rudolf Schmitz über die neue Ausstellung im Kunstmuseum Stuttgart. Sieh dir die Menschen an, das neusachliche Typenporträt in der Weimarer Zeit, ergänzt um eine Installation von Semil Şahin. Zu sehen bis Mitte April nächsten Jahres.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ja, und die hat jetzt Christian Neugebauer.
Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger hat Hochschulleitungen zu einem konsequenten Einschreiten gegen Antisemitismus aufgerufen. Hochschulen seien Orte der Vielfalt und der Debatte, aber sie seien kein rechtsfreier Raum, sagte Stark-Watzinger der Neuen Osnabrücker Zeitung. Bei antisemitischen Vorfällen seien vor allem die Hochschulleitungen gefordert. Sie haben ein Hausrecht und das müssten sie nutzen, sagte die FDP-Politikerin. Es könne nicht sein, dass gewisse Hochschulen zu No-Go-Areas für jüdische Studierende werden. Der Verwaltungsrat der Bayreuther Festspiele hat Einsparungen bei den Opernfestspielen beschlossen. Der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan sei gebilligt worden, sagte der Verwaltungsratsvorsitzende von Waldenfels heute nach der Sitzung des Gremiums der Deutschen Presseagentur. Zuvor hatte es heftige Kritik an den im Wirtschaftsplan vorgesehenen Kürzungen gegeben, unter anderem vom Deutschen Musikrat. Die Vereinigung deutscher Opern- und Tanzensembles sprach von einem drohenden Stellenkahlschlag, weil die Zahl der festen Chormitglieder im kommenden Jahr um 40% von 134 auf 80 sinken soll. Die Festspiele sprachen dagegen von einer Umstrukturierung des Festspielchores. Grund für die Sparmaßnahmen sind nach Angaben der Festspiele deutliche Kostensteigerungen, von denen alle Opernhäuser betroffen seien. Vor dem Kulturministertreffen am Montag hat Thüringen die anderen Bundesländer aufgefordert, eine Aufnahme des sogenannten Grünen Bands auf die Weltkultur- und Naturerbeliste der UNESCO zu unterstützen. Der ehemalige Todesstreifen an der innerdeutschen Grenze ist heute ein Großnaturschutzgebiet. Der thüringische Umweltminister Bernhard Stengele sagte der Nachrichtenagentur EPD, das Grüne Band sei sowohl ein Natur- als auch ein Kulturerbe von europäischem Rang und entspreche den Kriterien der UNESCO wie kaum ein zweiter Anwärter. Allerdings habe er festgestellt, dass die Idee und das Verständnis des Grünen Bands umso mehr abnehme, je weiter die Menschen von der innerdeutschen Grenze entfernt wohnten. In Baden-Württemberg etwa oder in Aachen sei die Erfahrung der friedlichen Revolution von 1989 oftmals sehr weit aus dem Bewusstsein verschwunden. Die Tochter von Asterix-Zeichner Albert Uderzo wehrt sich juristisch gegen die geplante Versteigerung eines Werks ihres Vaters. Sylvie Uderzo habe Klage eingereicht, teilte ihre Anwältin der Nachrichtenagentur AFP mit. Zur Begründung führte sie an, das zur Versteigerung anstehende Originaltitelbild des Comics Asterix und Kleopatra von 1963 sei von dem Anbieter offenbar unter dubiosen Umständen erworben worden. Bei der Ankündigung der Versteigerung hatte das Auktionshaus Million erklärt, dass der Anbieter das Titelblatt seit mehr als 50 Jahren besitze. Es sei ihm von Uderzo bei einem Abendessen unter Freunden angeboten worden. Die Versteigerung soll eigentlich am 10. Dezember in Brüssel stattfinden. Das Auktionshaus Million rechnet mit einem Erlös zwischen 400.000 und 500.000 Euro.
Jetzt geht's um eine ukrainische Schauspielklasse im Exil. Schauspielstudentinnen der State Academy of Culture in Kharkiv sind seit April 2022 Gaststudierende an der Akademie für Darstellende Kunst im baden-württembergischen Ludwigsburg. Sie haben bereits an mehreren deutschen Theatern mitgewirkt, aber jetzt zeigen sie in Ludwigsburg ihre Abschlussarbeit. My head is full of fog. Mein Kopf ist voller Nebel. Ein biografisches Projekt in der Regie von Stas Zhirkov. Im deutschen Theaterbetrieb gehört er inzwischen zu den interessantesten Stimmen aus der Ukraine. Eva Marburg über eine beispielhafte Kooperation.
Ich wache in der Nacht des 24. Februar 2022 in Kiew auf. Zu einem Geräusch!
Die Abschlussaufführung der ukrainischen Studierendenklasse springt direkt zu Beginn an den Ursprung der Erzählung, zum Grund, warum sie alle überhaupt hier sind, an der Akademie der Darstellenden Künste in Ludwigsburg. Der russische Angriffskrieg hatte sie damals während eines Praktikums in Kiew überrascht, in einem Hostel. Die zweistündige Präsentation auf der fast leeren Probebühne beginnt mit clownesken Szenen. Chaos, Desinformation, Telefonate mit Eltern und Freunden, in denen keiner so richtig weiß, was eigentlich los ist. Der Versuch, zum Bahnhof zu gelangen, ein Taxi zu erwischen.
Und jetzt sehen wir, dass irgendein Taxi ankommt.
Guys, guys, 500 Grivnas.
500!
Doch der verzweifelte Witz hält nicht lange. Wie könnte er auch? Spätestens nach Präsident Selenskys Ankündigung, dass alle Männer zwischen 18 bis 60 Jahren das Land nicht verlassen dürfen, beginnen die Fragen nach der Zukunft. Die Spielerinnen und Spieler erzählen an diesem Abend immer wieder sehr persönlich von sich und machen gleichzeitig klar, dass ihre vielen individuellen Geschichten immer auch ukrainische Geschichten sind. Da ist Maxim, dessen Bruder vor dem Angriffskrieg an Corona starb. Er erzählt von den Streitigkeiten mit seinen Eltern. Sie wollen nicht auch noch ihr zweites Kind verlieren. Er soll deshalb nicht nach Deutschland gehen. Erst als die Angriffe immer mehr werden, erlauben sie es.
Russland hat das Kulturhaus zerstört, wo ich als Schule gegangen bin.
In nur 3,5 Wochen hat der ukrainische Regisseur Stas Zhirkov die Abschlusspräsentation mit den Exilstudierenden erarbeitet. Die Aufführung ist im Ton schmerzhaft, wütend, absurd und teilweise außer sich. Doch die biografischen Geschichten werden nicht ausgebeutet. Das liegt an den vielen unterschiedlichen spielerischen Mitteln, mit denen die fragmentarischen Erinnerungen dargestellt werden. Puppentheater mit Socken, die eine russische TV-Show nachahmen, Musikbegleitung durch E-Gitarre und Klavier oder ins Groteske überzogene Szenen. Der Regisseur sagt selbst von sich, er verstehe sich als ein Propagandist der Empathie. My Head is Full of Fog ist daher ein Stück über Erinnerung, die immer mehr Leerstellen bekommt, aber trotzdem die Identität im Exil bestimmt.
Hier in Deutschland, ich werde oft gefragt, ob Deutschland für mich eine zweite Heimat werden kann. Aber ich habe mein Heimatsgefühl mit dem Tod meines Vaters verloren.
Das ist oft sehr schmerzhaft mit anzusehen und offenbart gleichzeitig, dass auch hier das Bewusstsein für den andauernden Krieg in der Ukraine immer weniger wird. Die Spielweise der Studierenden ist deshalb existenziell, weil das Überleben ihres Landes für sie, ihre Verwandten und Freunde tatsächlich eine Sache auf Leben und Tod ist. Auch das Theater wird hier zu einer Überlebenschance. Der Abend endet mit einem Appell, ihre Schicksale nicht zu vergessen. Theater kann den Krieg nicht stoppen, sagen sie, aber Erfahrungen, Schmerz und Gefühle teilen.
Theater can stop the war. But theater can give you our experience.
And theater can share with you our pain.
You can understand us better.
And everybody knows that you love me, baby. Everybody knows.
Es ist die einzige vollständige Schauspielklasse aus der Ukraine, die in Deutschland studiert hat, sagt der künstlerische Leiter der ADK, Ludger Engels, im Gespräch. Die Studierenden hätten einen langen Weg hinter sich gebracht, Deutsch und Englisch gelernt, sich an ein Leben im Exil gewöhnen müssen. Die Akademie tut alles, um die Studierenden jetzt mit Engagements an Theatern unterzubringen, denn in der Ukraine gäbe es weiterhin keine Perspektive.
My Head is Full of Fog, die Aufführung der ukrainischen Schauspielklasse im Exil, ist noch zweimal zu sehen an der Akademie der Darstellenden Kunst in Ludwigsburg am 12. und 13. Dezember. Und in Cottbus ist gerade der Vorhang gefallen. Der Theatermacher Armin Petras ist Hausregisseur und Autor am dortigen Staatstheater. Und in seinem neuen Projekt befasst er sich mit dem gerade in der Lausitz eher strittigen Begriff Heimat. Der dreiteilige Abend basiert auf Gedichten und Romanen, die sich generationenübergreifend mit dem Leben in Brandenburg befassen. Ich mache ein Lied aus Stille, ist die Trilogie überschrieben, nach einer Gedichtzeile von Eva Strittmatter. Die wird hier mal gesungen.
Ich mach ein Lied aus Stille und aus Septemberlicht, das Schweigen einer Grille geht ein in mein Gedicht. Ich mach ein Lied aus Stille. Ich mach ein Lied aus Licht. So geh ich in den Winter und so vergeh ich nicht.
Ich mach ein Lied aus Stille, der musikalische Auftakt von Armin Petras neuer Heimattrilogie am Staatstheater Cottbus. Ein Abend, ja, der ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Leben und die Landschaft in Brandenburg einnimmt. Die des verstorbenen Brandenburger Autorenpaares Eva und Erwin Strittmatter, aber auch die der westdeutsch geprägten Schriftstellerin Judith Herrmann. Interessante Kombination. Michael Lages kommt für Fazit direkt aus der Uraufführung. Hallo, guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Armin Petras, heißt es in der Ankündigung, sucht einmal mehr nach Erzählungen, die Gemeinsamkeit stiften können. Diesmal also zum Thema Heimat. Wie macht er das?
Er macht es, indem er vor allen Dingen sich erstmal auf dieses Autorenpaar verlässt, auf Eva Strittmatter, deren Lyrik eine junge Schauspielerin Juli Niemann vertont hat, zusammen mit Andreas Wittmann. Das ist kurz, das sind sozusagen Blinklichter, Blitzlichter auf eine lyrische Persönlichkeit jener Zeit, die sehr optimistisch noch in die Zukunft damals noch der DDR schaute. Da gibt es so eine schöne Zeile: Tod, das ist ein dummer Witz, eigentlich gibt es nur Zukunft. Und das ist eigentlich ganz gut zu hören und ganz ungewöhnlich eigentlich wieder zu hören. Das geht sehr relativ schnell über in den Roman Ole Bienkopf. Das ist Strittmatters Roman von 1963, 60 Jahre alt also, in dem er die frühe Kollektivierung der Landwirtschaft in der DDR thematisiert. Es gibt diesen Ole Bienkopf, der hat das schon als Idee relativ früh entwickelt, als die Partei noch gar nicht so weit war. Deswegen schmeißt sie ihn raus, und als sie den Plan dann selber aufgreift, wird seine Rückkehr eigentlich dann doch wieder zu einer Tragödie, weil das ist einer von diesen verrückten Menschen, die eigentlich immer eine Vision von Zukunft haben und die Verhältnisse aber noch nicht so sind. Und dann tatsächlich kommt, das ist die echte Überraschung dieses Abends, daheim dieser Roman von Judith Herrmann, der wirklich ganz, ganz anders die Geschichte einer Heimat erzählt, so eine Art kollektiven Heimat auf dem Lande, wo lauter Menschen miteinander irgendwie umzugehen lernen, die das eigentlich gar nicht wirklich können, und tatsächlich daraus so etwas wie eine dauernde Suchbewegung, wimmelnde Suchbewegung von lauter merkwürdig nicht zusammenpassenden Menschen wird.
Bleiben wir noch mal einen Schritt davor bei dieser sozialistisch geprägten Dorfgemeinschaft in Erwin Strittmatters Ole Bienkopf. Die wird hier verkörpert von einem Chor.
Sie wird nach dem großen Krieg war für die Dorfleute wie das Jahr Null. Gerechtigkeit überall, nur bitte kein Krieg mehr. Jeder bekam 6 Hektar Land, einen Streifen Wald und etwas Wiese aus dem Besitz des geflüchteten Gutsherrn. Aber schon nach einem Jahr löst sich das gedrängte Feld der Glückssucher auf. Es gibt Fußkranke, besser gesagt Ellenbogenschläger. Seitdem sind 7 Jahre vergangen. Und mit dem neuen Glück breitet sich neue Ungleichheit aus.
Ja, Michael Lages, wird der Abend da auch zu einer Geschichtsstunde?
Nee, nicht wirklich. Dieser Chor ist eher so ein einer Schläfchor, der die Passagen aus dem Text übernimmt, die eben nicht szenisch sind. Eigentlich ist diese Ole Bienkopf-Variation, es gab ja 1996 in Cottbus schon mal eine sehr viel lebendigere, nicht so gedachte. Diese ist eine, ja, sehr auf die Dialogpassagen konzentrierte, aber auch in ihnen dann manchmal so verrätselte, dass es nicht ganz einfach ist, der Story immer zu folgen. Aber der Chor bringt es dann immer wieder auf den Punkt. Der mischt sich dann immer ein, wenn sozusagen die Einzelpersonen nicht mehr so viel zu erzählen haben, beziehungsweise ihre Geschichte eigentlich erzählt ist, aber der Faden der Handlung vorangetrieben werden muss. Interessante Mischung, habe ich lange nicht mehr so gehört, dass jemand so genau trennt zwischen dem, was erzählt wird im Sinne von Storytelling privat, also wenn die Personen sprechen, und dem, was der Roman sagt, der ja tatsächlich ganz anders und kollektiver arbeitet.
Und sind zwischen diesen drei Teilen dann jeweils Pausen oder geht das irgendwie ineinander über? Ich frage mich, wie kriegen wir jetzt den Sprung zu Judith Herrmann in die Gegenwart?
Den kriegen wir auch mit den Pausen nicht hin. Also es ist so, Lieder plus Ole Bienkopf 1 sind Teil 1, dann folgt Ole Bienkopf Teil 2, dann ist der zu Ende, dann ist die zweite Pause und dann ist es tatsächlich ein wirklich auch ästhetisch ziemlich weiter Sprung zu dieser Judith Herrmann-Bearbeitung. Da hat Armin Petras den Text etwa so genommen wie seine eigenen Texte, die er als Fritz Kater und als Armin Petras schreibt, wie die manchmal sind und manchmal uraufgeführt werden. Das ist tatsächlich eine Mischung aus szenischem Spiel. Das ganze Ensemble aus Cottbus, das ist ein kleines Ensemble, aber alle sind da, die ganze Zeit auf der Bühne. eine Handkamera ist mit ihnen, unter ihnen immerzu unterwegs. Und wir sehen gleichzeitig auf einer halben Leinwand oben sozusagen das Videobild und unten aber auch die Szenerie. Das gibt einen sehr schön verwirrenden ästhetischen Eindruck, der eigentlich auch nicht wirklich Unruhe stiftet, sondern wir folgen sozusagen immer von aus dem kleinen Bild ins große und kriegen diese ganzen verwirrenden Beziehungskisten zwischen den mehr als ein Dutzend Personen auf der Bühne tatsächlich auf zwei Arten und Weisen mit. Einmal sozusagen mit dem Beobachterblick, sozusagen der akademische, wissenschaftliche Draufschaublick und gleichzeitig aber auch die Figuren selbst in der Nahaufnahme. Auch das ist eine tolle Mischung, finde ich, die Petras, glaube ich, lange nie oder überhaupt noch nie so angewendet hat und macht den Abend, so unzusammenhängend die Teile auch sein mögen, dann doch zu etwas, was ja von Heimat erzählt, also von Selbstgewählter, wie zum Schluss in Daheim, und von der, die ja für viele immer noch präsent ist, aber natürlich durch Abschaffung der DDR auch verloren gegangen ist.
Ich mache ein Lied aus Stille, die Uraufführung von Armin Petras am Staatstheater Cottbus, die erste Rezension im deutschen Feuilleton von Fazit-Theaterkritiker Michael Lages. Danke dafür.
Gern geschehen.
Tobias Wenzel hatte heute wieder viel Lesestoff zu sichten für den Wochenrückblick der Kulturpresseschau.
Diese Stimme ist einfach nicht fassbar, schreibt Manuel Brug in der Welt am Sonntag euphorisch. Die kunstvoll treffenden Töne der Maria Callas als Dramatikerin und Tragödin, wie zärtlich liebende und strenge Komödiantin, sie werden auch nach ihrem 100. Geburtstag in schillernder Vielfalt ein Weltwunder der Musik bleiben. Keine wie sie. Unvergleichlich, aber in puncto Barbarei, war der 7. Oktober. Die 1200 Opfer der Hamas sind nicht im Kampf gefallen, was schon schmerzlich genug wäre, schrieb Henrik M. Broder in der Welt. Sie wurden massakriert, auf eine Weise, die alles übertrifft, was Juden im Laufe ihrer Geschichte erlebt haben, einschließlich der Erfahrungen mit den Nazis. Die Terroristen hätten das auch noch gefilmt und das Material ins Netz gestellt, um das Gegenüber zu versteinern, analysierte der Kunsthistoriker und Bildwissenschaftler Horst Bredekamp in der Süddeutschen Zeitung und forderte deshalb etwas Bemerkenswertes. Es gibt keine Gegenwehr außer dem Gebot, das Ansehen der Bilder des Terrors unter Strafe zu stellen. Im Fall von Kinderpornografie ist dies der Fall. Umso mehr muss dies für Morde, Vergewaltigungen und Geiselnahmen gelten, deren Zweck darin liegt, gesehen zu werden. Das Ansehen dieser Bilder ist Komplizenschaft. Bei einigen führt das Betrachten dieser Bilder offensichtlich zu noch erschütternderer Komplizenschaft. Oder wie es Henrik M. Broder in der Welt formulierte: Es scheint, als würde Gewalt gegen Juden in manchen Menschen den Hass auf Juden nicht dämpfen, sondern erst recht zum Glühen bringen. Das konnte man am 13. November an der Universität der Künste in Berlin beobachten. Seitdem würden sich einige jüdische Studenten nicht mehr an diese Uni trauen, berichtete Claudius Seidel in der Frankfurter Allgemeinen. Was war passiert? In der Eingangshalle der UdK hätten sich an dem Tag rund 90 Studenten versammelt und gefordert, der, Zitat, Völkermord in Palästina solle gestoppt und Palästina befreit werden. Die meisten hätten schwarze Kleidung und schwarze Corona-Masken getragen und blutrot bemalte Hände gehabt. Nach eigener Auskunft, weil Blut an den Händen deutscher Politiker klebe, die Waffen nach Israel geliefert hätten. Jeder jüdische Student, eigentlich jeder, der sich mit der jüngeren Geschichte Israels beschäftigt hat, wird die roten Hände aber anders deuten, schrieb Seidel und meinte den Lynchmord an zwei israelischen Reservisten im Oktober 2000 in der Nähe von Ramallah. Und dann trat einer der Mörder ans Fenster und zeigte der Menge seine blutverschmierten Hände. An der Universität der Künste hätten die erwähnten Studenten, offensichtlich orchestriert von einem dortigen Gastprofessor, den Präsidenten der Universität Norbert Palz niedergeschrien mit Aufforderungen wie »Stoppen Sie den Kolonialismus«. Seidel gab in der FAZ den Unipräsidenten so wieder. Norbert Palz sagt, er habe in einen Abgrund geschaut, einen Abgrund, dessen Existenz er seit langem geahnt habe. Viele Studenten lehnten das ganze System als rassistisch und kolonialistisch ab, ohne über Instrumente der Analyse zu verfügen oder eine Vorstellung davon zu haben, was sie an dessen Stelle setzen wollten. Hauptsache, es gehe kaputt. Bis dahin könne man aber noch ein Stipendium beantragen. Laut der Uni-Pressestelle wolle der Präsident nun nichts mehr zum Thema sagen, berichtet Markus Wöller in der Welt am Sonntag und spekuliert über den Grund. Unsicherheit? Misstrauen? Die Erkenntnis, dass der Bildungsauftrag teilweise gescheitert ist? Ich möchte Sie, Slavoj Žižek, Sie und Ihre salonlinken Genossen fragen, schrieb die israelisch-französische Soziologin Eva Illouz im Freitag an den slowenischen Philosophen gerichtet, warum konnte die Linke nicht eine kurze Woche lang in Stille mit uns trauern, bevor sie sich in ihre dozierenden Analysen stürzt? Warum scheinen Sie und so viele andere den Antisemitismus dermaßen auf die leichte Schulter zu nehmen, als sei der Hass auf Juden die natürliche Grundhaltung der Welt? Wir hätten um alle drei zusammen trauern können. Um die ermordeten Israelis, um die von Antisemitismus bedrohten Juden in der ganzen Welt und um die unschuldigen Palästinenser, die von israelischen Bomben zerfetzt werden. Jetzt fragen Sie sicher, gab es denn gar nichts Heiteres in dieser Feuilletonwoche? Olaf Scholz' erschütternd nichtssagende Rede zum Haushaltsdesaster der Bundesregierung wurde wenigstens dadurch feuilletonistisch interessant, dass Friedrich Merz den Kanzler als Klempner der Macht bezeichnete. Der Kanzler nahm es als Lob. Olaf Scholz sei kein Klempner der Macht, weil er gar nicht wisse, was er reparieren wolle, schrieb Jürgen Kaube in der FAZ. Gerhard Matzig forderte in der SZ: Mehr Wertschätzung für Handwerksberufe plus angemessene Arbeitsbedingungen minus Klempnerwitze. Das wäre mal was. Klempner und Installateure halten dieses Land sogar im größten Reformstau seiner Geschichte immerhin physisch so gerade noch zusammen. Hand aufs Herz. Wenn mal was kaputt ist, wer würde bei Scholz oder Merz anrufen? Und Hans Zippert prophezeite in seiner satirischen Kolumne für die Welt, aus der verunglückten Formulierung des CDU-Chefs werde noch Großartiges entstehen. Eine 12-teilige Netflix-Serie mit dem Titel »Klempner der Macht« ist schon in Arbeit. Pornoproduzenten haben schon Titelschutz angemeldet für »Klempner der Nacht«.
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Ich bin Britta Bürger und lade Sie auch morgen wieder ein zu einem neuen Fazit nachts live im Radio und jederzeit als Podcast.